jetzt ist es offiziell. Thüringen bewirbt sich um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2034. Die anderen Spielorte stehen schon fest. Erfurt, Jena, Gera, Gotha, Sömmerda, Kahla, Rula, Sonneborn, Roderborn, Oberwellenborn, Unterwellenborn, Born, Born, Born to be alive, Born und die Raststätte Thüringer Wald Süd.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Im Dezember 2024 soll die Weltmeisterschaft 2034, also in 10 Jahren, offiziell vergeben werden. Es gibt bisher nur einen Bewerber und das ist das Königreich Saudi-Arabien. Doch ich muss sagen, bisher, denn nunmehr wirft auch der Freistaat Thüringen seinen Hut in den Ring. Es gibt da also einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Über die Gründe, warum Thüringen besser geeignet ist als Saudi-Arabien, darüber will ich heute mit Comedian Jonas Greiner sprechen, der gleichzeitig Vorsitzender des Bewerberkomitees ist. Jonas, freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Was ist Thüringen für dich?
Hallo, ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Thüringen ist für mich Heimat natürlich. Bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, wohne hier nach wie vor. Das sorgt immer für Verwirrung, weil die Leute, wenn ich unterwegs bin, bei Auftritten deutschlandweit, immer selbstverständlich bei so Bundesländern, bei so kleinen Bundesländern wie Thüringen und so ländlichen Bundesländern immer davon ausgehen, dass man da als junger Mensch doch irgendwann mal weggezogen sein muss. Also kommt sehr oft die Frage danach, und wo bist du jetzt? Und dann Verwunderung, wenn ich sage, ja, nach wie vor dort, nach wie vor in Lauscha, in meinem Heimatort, aber natürlich auch viel unterwegs durch die Auftritte, durch die Comedy. Und genau, zwischendurch immer wieder in der Heimat.
Nun habe ich dich kontaktiert, weil ihr, das große Bewerberkomitee, du, das Thema WM 2034 in den Fokus genommen habt. Und als ich das gelesen habe, hatte ich eine andere Erinnerung. Da hieß es nämlich vor einiger Zeit, ich glaube, das war 2019, gab es eine Nachricht, Thüringen und Sachsen wollen die Winterolympiade 2030. Und das sorgte damals für einigen Wirbel in den deutschen Sportverbänden. Es hat sich dann herausgestellt, dass es mehr so ein PR-Gag der VR-Punk Bad Salzungen-Schmalkalken war. In der Zwischenzeit redet da niemand mehr drüber. Auch die Bank steht vor einigen Herausforderungen und ihr ehemaliger Mitarbeiter Stefan Effenberg ist nicht mehr auf der Gehaltsliste.
Ich wollte gerade sagen, über die Bank wird schon noch geredet.
Das stimmt wohl. Warum macht ihr es besser diesmal?
Naja, also erstmal ist es ja ein völlig anderer Wettbewerb, ne? Das ist der Punkt. Und im Gegensatz zu der Olympia-Bewerbung von so einer windigen Volksbank ist das natürlich hier eine ernstzunehmende Geschichte, ne? Wir haben Spitzenpolitiker aus Thüringen auf unserer Seite, die das Ganze schon unterstützen in unserem Beitrag bei MDR Jump. Das war ja quasi der Ausgangspunkt, dass ich das in meinem Social-Media-Format bei MDR Jump angestoßen habe. Dann war sofort der Ministerpräsident mit an Bord, CDU-Vorsitzende Mario Vogt, Thomas Kemmerich als Ex-Ministerpräsident auch mit an Bord. Also die geballte Thüringer Politprominenz auf unserer Seite schon mal. Und genau, dann haben wir gesagt, als Bewerberkomitee, also das besteht ja nicht nur aus mir, sondern auch aus, ja, mir fallen die Namen gerade nicht ein, aber tatsächlich ist das ja FIFA-Vorgabe, dass man beim Bewerberkomitee dann auch, dass es da ähnlich demokratisch zugeht wie in den Ländern, die FIFA für ihre Austragungsorte bevorzugt. Deswegen waren wir mit der Ernennung als hochdemokratischem Akt da, glaube ich, ganz gut unterwegs zum Vorsitzenden des Bewerberkomitees. Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn es nur Saudi-Arabien gibt, dann will die FIFA das bestimmt eigentlich auch nicht dorthin vergeben, aber muss ja, wenn es keine Alternativen gibt. Das ist immer so das Problem, wenn es nur einen Bewerber gibt. Und dann haben wir gesagt, dann ist das jetzt genau unsere Chance, hier als Thüringen wieder im Punkto Fußball in den Fokus zu rücken und starten diese Bewerbung.
Warum ist aus deiner Sicht Thüringen besonders geeignet?
Naja, also Saudi-Arabien an sich ist erstmal nicht geeignet. Das liegt ja auf der Hand. Und Thüringen, man könnte 100 Gründe aufzählen, warum Thüringen besser geeignet ist. Wir haben ja auf der Website auch 10 Stück mal aufgeführt, exemplarisch. Der offensichtlichste aus meiner Sicht ist, dass Thüringen echten Rasen besitzt. Das ist ja, denke ich, eigentlich immer die Grundvoraussetzung für Fußball. Zumindest war es das früher mal. Dann haben wir den Punkt Korruption, immer großes Thema bei der FIFA. Die hat sich bei den letzten Turnieren immer wieder mit irgendwelchen Untersuchungen rumschlagen müssen, mit Leuten, die da blöde Fragen gestellt haben. Die wird es in Thüringen nicht geben, weil wir selbst, wenn wir wollten, gar keine Korruption machen könnten, weil Thüringen ja einfach kein Geld hat. Also wir haben klamme Kassen, der Landeshaushalt ist sehr angespannt, man muss gucken, wo das Geld bleibt. Das heißt, es ist schon von vornherein klar, es kann gar nicht bestochen werden. Und damit spart sich die FIFA natürlich auch im Nachgang die Ethikausschüsse und die Aufarbeitung, die sie ja eh nicht so gerne macht. Von daher ist das auch ein Vorteil, der absolut auf der Hand liegt. Ja, man kann so viele Gründe aufzählen. Wir haben Demokratie in Thüringen, das, was in Saudi-Arabien nicht gegeben ist. Wir haben hier echte Fans und nicht zuletzt natürlich auch das Sportliche. Thüringen ist einfach viel erfolgreicher in Sachen Fußball. Muss man nur gucken, wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt bei den DDR-Meisterschaften. Der FC Carl Zeiss Jena war dreimal DDR-Meister. Saudi-Arabien hat insgesamt nicht einen einzigen DDR-Meister hervorgebracht. Und ich denke, das ist ein Argument, was man nicht abstreiten kann.
Nun will ich nicht der Skeptiker sein, aber ich will auf die Fakten hinweisen. Oberhof hatte sich jetzt auch kurzfristig nochmal für das olympische Bobrennen im Eiskanal 2026 beworben, weil das Gastgeberland Italien dort keine geeignete Bahn findet. Nun ist klar, dass die Oberhofer Bewerbung nicht berücksichtigt werden kann. Das heißt, so richtig gut scheint es um die sportliche Infrastruktur im Freistaat nicht zu stehen. Wie soll denn das innerhalb von 10 Jahren verbessert werden?
Naja, das ist ja immer so ein bisschen, wenn man nicht Lotto spielt, kann man nicht gewinnen. Ne? Also je mehr Bewerbung Thüringen da in den Ring wirft, desto eher werden wir irgendwann mal berücksichtigt, weil die dann gar nicht mehr um uns rumkommen, diese ganzen internationalen Sportverbände. Ja, also wie in 10 Jahren, das ist eine lange Zeit. Wir haben bis dahin sehr viel Zeit. Wenn die politische Situation in Thüringen weiterhin so angespannt bleibt, dann haben wir dazwischen wahrscheinlich 10 Landtagswahlen. Und da ist viel Dynamik drin. Ich hoffe einfach, dass dann die finanziellen Mittel auch bereitgestellt werden. Wir haben darauf auch hingewiesen in unserer Bewerbung, dass jetzt das Bewerberkomitee selbst nicht haftbar ist für die eventuell anfallenden Kosten, falls jetzt die WM dann tatsächlich nach Thüringen vergeben wird, wovon ich ausgehe. Dann sind wir natürlich nicht da persönlich, sondern das muss natürlich dann auch der Steuerzahler richten. Aber wir haben da eben auch schon geguckt, weil es auch eine WM sein soll, die den Fußball wieder dorthin führt, wo er eigentlich hingehört, zu den Fans. Ne? Traditionell nicht so viel Kommerz, mehr Leidenschaft, mehr Sport im Fokus. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und da gibt es natürlich auch viele örtliche Handwerker, die sagen, jawohl, da ziehen wir mit. Die jetzt schon sagen, wir bestellen schon bestimmte Baumaterialien auf Lager, dass wir dann dort direkt auch mit Eigenleistung loslegen können. Also ich denke, wir werden das relativ kostengünstig für einen schmalen Taler hinbekommen, dann da auch die Infrastruktur entsprechend zu schaffen, die Stadien zu bauen. Haben dann natürlich auch drauf geguckt, dass es alles gut angebunden ist. Wir haben die Arena an der Raststätte Thüringer Wald Süd. Da braucht es gar keine neue Anbindung, weil da haben wir einfach die A73 direkt, die da vorbeiführt. Nee, die 71 ist das. Und ja, die ist bislang, ich habe da in meiner ganzen Zeit, die ich da drauf fahre, noch nicht ein einziges anderes Auto gesehen. Von daher super Infrastruktur, die da jetzt schon eigentlich danach schreit, dass da mal ein Großevent einfach stattfindet.
Ihr plant auch, und das war ja auch in einem wunderbaren Bild, wo ihr, glaube ich, keine Mühen gescheut habt, dass Planer und Architekten dieses Bild zeichnen, das Stadion auf der Wartburg. Und es gibt weitere neue Stadien. Und in Gera habe ich gesehen, da plant ihr letztendlich einen Zuschauerplatz. Reicht das denn wirklich? Denn in Gera hatten wir ja auch das wunderbare Stadion der Freundschaft, was eigentlich für diese WM geeignet wäre, aufgrund des Titels schon. Aber ihr habt gesagt, ein Zuschauerplatz ist für Gera ausreichend?
Naja, das Stadion müsste ja aufwendig saniert werden. In Gera haben wir ja den Fall, dass wir dort wahrscheinlich aktuell den bekanntesten deutschen Fußballfan haben mit dem Balkon Ultra, der ja dadurch durch Social Media einen absoluten Hype erfahren hat. Und dem wollen wir Rechnung tragen und wollen das Stadion eben so gestalten, dass der Balkon Ultra auch als einziger Fan dort die Stimmung macht und sich alle anderen angucken können. So funktioniert's. Ne? So geht das, so macht man Stimmung im Stadion. Und deswegen haben wir uns da für diese Lösung entschieden. Ausgleichend haben die Gera dann natürlich die Möglichkeit, in unserem großen Hauptstadion in der Bernd-Schneider-Kampfbahn Platz zu nehmen. Das hat ja 958.000 und einen Platz. Übrigens die 1, die ungerade Zahl, das ist aus statischen Gründen, das ging nicht anders. Darf das wird mitnehmen. Das wird mitten im Wald entstehen, das wird mitten im Wald aber das Finalstadion quasi werden, wo dann auch, also naja, ein Drittel von Thüringen Platz finden wird. Und da ist auch genug Platz für die Gera und das wird erschwinglich. Das ist natürlich dadurch, dass wir so ein großes Stadion bauen, auch in Eigenleistung mit wenig Kosten, die Waldflächen sind schon gerodet durch den Borkenkäfer. Das wird günstig. Das wird einfach ein Fest für die Fans.
Nun hast du die lokalen Unterstützer, die verschiedenen Handwerksmeister schon angesprochen, die vorbereitet sind, bereits beim Bestellen sind. Aber für so ein Turnier braucht es natürlich auch sehr große internationale Sponsoren. Habt ihr euch da schon bemüht? Gibt es da schon einige Kandidaten, die das mittragen würden, dieses Turnier?
Ja, wir haben uns da schon ein bisschen umgehört. Wir haben schon einige Sponsoren da in Aussicht oder haben schon einige kontaktiert, die da auch dabei wären. Ganz nach den strengen FIFA-Kriterien, was Compliance angeht, was Moral angeht, was Menschenrechte angeht. Also wir haben mündlich abgefragt, ob die das alles einhalten und die haben gesagt, das ist alles super. Das entspricht voll und ganz den FIFA-Kriterien. Insofern haben wir tolle Sponsoren gefunden, die auch international tätig sind. Wir haben eine freundliche Rüstungsfirma in Familienbesitz, die ja eben auch nur defensive Offensivwaffen herstellt. Wir haben Nordkorea gewinnen können mit einer kleinen Tourismus-Marketing-Kampagne. Wir haben die Personalvermittlungsfirma, die in Katar die Leiharbeiter vermittelt hat, die jetzt gegen Aufpreis auch Einhaltung der Menschenrechte anbietet. Also wir haben da so viele tolle Firmen. Alleinunterhalter Harald ist mit an Bord. Wir haben auch hier sind wir wieder in Gera, der Blumenheinz ist dabei. Also ja, sind viele am Start, die das jetzt schon unterstützen.
Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, WM 2034, das will ich unbedingt unterstützen. Was kann man tun, um euch zu helfen?
Wir haben auf change.org eine Petition gestartet, wo man dafür unterschreiben kann. Das sind ja bislang, ich glaube, 350, also da ist noch Luft nach oben, 350 Unterschriften. Wir haben jetzt erstmal darauf verzichtet, da welche zu kaufen, wie jetzt die FIFA das in Katar gemacht hat mit den Fans mutmaßlich so, oder Katar das mit den Fans gemacht hat. So werden wir vielleicht dann notfalls, wenn es auf die Vergabe zugeht, da auch nochmal ein bisschen nachhelfen und die ein oder andere Million an Fans dort noch an Unterschriften akquirieren. Ja, aber da gerne unterschreiben, change.org/Thüringen2034, da kann man die Petition und diese Aktion, diese Bewerbung unterstützen.
Dann lass uns, Jonas, nach dem Hauptthema WM 2034 ganz kurz ein wenig über dich reden. Wie kam es eigentlich dazu, dass du, Jonas, zum Stand-up-Comedian geworden bist? Ist das eine kontinuierliche Entwicklung? War das schon lange so geplant oder hat sich das mehr so zufällig ergeben?
Naja, also genau, es ist ja, glaube ich, schon offensichtlich geworden im Laufe unseres Gesprächs, dass es sich hierbei natürlich um eine Satireaktion handelt. Das möchte ich auch nochmal rausstellen, nicht, dass jetzt die Leute denken, ich habe hier voll einen am Helm und meinen das komplett ernst. Habe auch in den sozialen Medien schon Diskussionen gesehen, wo drüber diskutiert wurde, ob das denn wirklich die Wartburg ist und ob denn, das ist doch nicht die Wartburg, nee, das ist KI, stimmt, hier sind die Linien falsch, ja, da wurde kein Stadion gebaut in der Zwischenzeit, Überraschung. Genau, also insofern, es ist eine Satireaktion, die im Kontext mit meiner Tätigkeit als Stand-up-Comedian steht. Einfach weil mir das aufgefallen ist, dass Saudi-Arabien da der einzige Bewerber ist, dass uns da Katar 2.0 ins Haus steht. Und da habe ich gesagt, da muss man was dagegen machen. Und wenn man dabei natürlich noch die Möglichkeit hat, positive Schlagzeilen aus Thüringen zu produzieren, dann ist das ein absoluter Jackpot. Und so haben wir das gestartet und mit bislang eigentlich ganz guter Resonanz. Also da bin ich durchaus zufrieden, wie das bislang anläuft. Und die Vergabe ist im Dezember. Wir haben jetzt noch ordentlich Zeit, hier Gas zu geben, die Bewerbung dann einzureichen und da etwas für Wirbel zu sorgen, um auf diese Weise halt einen kreativen Protest gegen die Vergabe nach Saudi-Arabien zu äußern. Genau, zum Thema Stand-Up-Comedy. Ja, auch das ist eher unüblich, dass man in Thüringen dazu kommt. Viele Stand-Up-Comedians, wenn man so guckt, in der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene sind aus den Großstädten, Berlin, Köln, München, Hamburg, wo es eben vor Ort auch so eine Szene gibt, wo es vor Ort ganz viele Bühnen und Shows gibt, wo man auch einfach mal hin kann und kann sich mal ausprobieren und kann mal, wenn man jetzt noch nicht jahrelang unterwegs und etabliert ist, dann erst gebucht wird, sondern wo man einfach auch so hin kann und kann sagen, ich möchte hier mal 10 Minuten mich austesten und das funktioniert. Das ist in Thüringen natürlich ganz schwierig, weil wir solche Bühnen gar nicht haben. Insgesamt in Thüringen leider relativ wenig an Comedy. Das wird jetzt ein bisschen mehr. Es gibt jetzt in Erfurt, Weimar, Jena ein paar junge Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt so eine kleine Szene aufbauen mit so auch offenen Bühnen, wo dann wirklich Leute auch so Workshops machen und können dann dort ihre ersten Steps machen als Comedian und sich ausprobieren. Da gibt's echt coole Shows. war ich jetzt auch 2-3 Mal schon dabei, habe da vorbeigeguckt, weil das echt eine sehr unterstützenswerte Sache ist. Also wer da in der Nähe wohnt, gerne mal informieren. Provinzcomedy heißen die und da gibt's coole Shows mit wirklich frischen, neuen Stand-Up-Comedians aus dem Osten, aus Thüringen, aus auch deutschlandweit. Guckt da auch der ein oder andere manchmal vorbei. Und genau, in meinem Fall ja, war das ein bisschen do-it-yourself-mäßig. Ich habe beim Fasching angefangen bei uns im Dorf und habe da so ein paar Parodien gemacht auf verschiedene Leute. Damals 2016 war es zum Beispiel Donald Trump, der ja jetzt leider wieder so ein bisschen aktuell wird. Stoiber habe ich dort gemacht und solche Sachen eben beim Fasching. Und dann hatte ich so ein bisschen Blut geleckt und habe gesagt, ich möchte das weitermachen, möchte mich ausprobieren, wie das ist, wenn ich als ich selbst auf der Bühne stehe. Und das möglichst nicht zu Hause, wo es mir peinlich gewesen wäre damals, wenn es nicht funktioniert hätte, sondern ich bin nach Graz gefahren, zum Grazer Kleinkunstvogel. Einfach, weil das der einzige Wettbewerb im deutschsprachigen Raum war, die zur Bewerbung kein Video haben wollten von einem vorherigen Auftritt, weil ich den ja nicht hatte. Ich hatte ja nur diese Parodien, die wollte ich aber dort nicht machen. Ich wollte ja dort als ich selbst als Stand-Up-Comedian auf die Bühne gehen. Und dann wurde ich dort genommen, bin dann dorthin gefahren nach Graz, 7 Stunden, dort aufgetreten und das lief gut. Und dann nahm es seinen Lauf. Dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ja, seitdem 2017 war das, als ich in Graz war, seitdem bin ich dann jetzt ja immer mehr unterwegs, deutschlandweit, natürlich auch in Thüringen, auch im Osten. Aber ja, insgesamt von Hamburg bis München, von Berlin bis Köln, überall quer durch Deutschland unterwegs, was sehr cool ist.
Und wirst auch also in den verschiedenen Berichten als Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene bezeichnet, als größter Comedian. Das hat ganz offensichtlich auch etwas mit deiner Größe zu tun. Wer dich aktuell sehen will, du bist regelmäßig auf Tour, aktuell auch?
Ich bin, ja, durchgängig eigentlich. Also man kann das auf meiner Website, kann man sich das angucken. Da stehen die Termine drauf. jonasgreiner.com ist die Website. Jetzt haben wir so viele Webseiten hier reingeworfen. Aber genau, da stehen die Termine alle drauf, wo ich unterwegs bin. Ich bin mit einem Soloprogramm unterwegs und auch immer wieder bei Mixed Shows, wo andere Kollegen noch dabei sind, wo halt jeder so einen Kurzauftritt macht. Mit dem Soloprogramm auch deutschlandweit, auch viel in Thüringen. Dadurch, dass es halt einfach das Heimatbundesland ist, da findet, glaube ich, jeder was in seiner Nähe, wenn er da auf der Website mal nachschaut.
Vielleicht ist die Frage fast 35 Jahre nach der politischen Wende auch ein bisschen unpassend, aber man hört an deiner Stimme sehr, sehr wenig. Im Gegensatz zu mir hört man deine Wurzeln, aber so ein bisschen kommt immer mal der Dialekt durch. Wie reagieren so Menschen außerhalb von Thüringen auf dich? Ist das, du hast es vorhin schon mal angesprochen mit dem Thema und wo wohnst du jetzt? Ist das immer mal ein Thema oder eigentlich nicht mehr?
Na, auf der Bühne wird mir oft gesagt, dass man da nichts raushört vom Dialekt her, dass das Hochdeutsch da sehr klar wäre. Jetzt so im persönlichen Gespräch kommt es natürlich ein bisschen durch. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil bei uns in der Gegend, also ich komme ja aus Lauscha, aus der Glasstadt, und wir haben einen sehr speziellen Dialekt. Wir haben einen sehr eigenen Dialekt, der auch sich für Außenstehende nicht nach leichten Thüringisch oder nach sächsischem Einschlag oder nach fränkischem Einschlag oder so anhört, sondern eher nach einem völlig eigenen Ding. Und dementsprechend ist auch der Einschlag so ein bisschen diffus. Also wenn ich jetzt in Richtung Norden fahre, würden mich die Leute eher Richtung Franken einordnen. Wenn ich in Richtung Süden fahre oder Richtung NRW, dann klingt es für die Leute eher wie so ein bisschen ja sächsisch-thüringisch. Also da kommt bei mir auch so eine Mischung durch im Hochdeutschen. Ich glaube, das hört man dann auch so im persönlichen Gespräch jetzt, dass das irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist, sondern halt wirklich der eigene Dialekt hier in Lauscha, der da so verschiedene Einflüsse hat. Deswegen kann man das immer regional nicht so genau zuordnen und dann ja denken die Leute manchmal Franken, manchmal auch Thüringen. Ne, so hört sich für jeden ein bisschen anders an.
Okay, ist aber ganz offensichtlich kein irgendwie wie Thema, dass irgendwie Zurufe, komische Kommentare gibt. Man freut sich einfach, dass so ein junges Talent dann auf der Bühne ist und man einen zum Lachen bringt.
Ja, also generell, dass ich da jetzt, ich sag mal, eine merkwürdige Sicht auf den Osten mitbekommen habe, das war bislang sehr selten. Also da ist jetzt niemand, der da jetzt irgendwie arrogant gegenübertritt und sagt, blöden Ossis oder so. Also das habe ich selten erlebt. Was man halt manchmal erlebt, ist, dass das Wissen übereinander, auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, immer noch teilweise echt schwierig ist, was aber auch irgendwo ein hausgemachtes Problem ist, wenn ich überlege, dass im Geschichtsunterricht selbst bei uns hier in der Region über das Thema DDR nichts anderes behandelt wurde als eine Stunde lang eine Tabelle, in der man verglichen hat, warum die DDR genauso wie das Dritte Reich eine Diktatur war. Da lerne ich halt nichts über das, was damals war, oder halt nur in einem gewissen kleinen, sehr beschränkten Rahmen. Und das fand ich sehr schade, dass man da nicht die Chance genutzt hat, irgendwie mal so ein bisschen was mit Zeitzeugen zu machen, die ja da sind, ne, drüber zu reden. DDR, wie war der Alltag in der DDR? Was waren vielleicht Sachen, die die Leute auch heute noch als positiv empfinden, die es gab? Und was waren Sachen, die einfach scheiße waren? Und einfach darüber mal ein bisschen mehr zu reden, auch diesen Alltag, den ja unsere Großeltern, unsere Eltern und so mitbekommen haben und der ja ihr Bild auch von der Gegenwart prägt, das muss man sich irgendwie selber beschaffen und das wird nicht rübergebracht. Und wenn das schon bei uns vor Ort nicht rübergebracht wird, warum soll das dann in Baden-Württemberg an der Schule besser rübergebracht werden, ne? Also da ist sehr viel Luft nach oben, einfach um da so ein Verständnis mehr füreinander zu entwickeln, was es, glaube ich, auch braucht. Das braucht es, glaube ich, in sehr vielen Bereichen in der Gesellschaft, mehr Verständnis füreinander. Und ja, das ist das, was ich manchmal merke, aber dass mir jetzt jemand irgendwie arrogant gegenübertritt oder abfällig gegenüber dem Osten, das habe ich wirklich ganz, ganz selten erlebt. Also da, ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie diskriminiert werde oder so, was jetzt dann manche, wird auch manchmal gefragt, wird man da diskriminiert, wenn man aus dem Osten kommt? Überhaupt nicht, gar nicht. Also gab ein, zwei Erfahrungen, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht so, ne, wo durchkam, dass es da ein ganz komisches Bild vom Osten gibt, aber das war wirklich sehr, sehr selten.
Warum ist Lauscha der schönste Ort der Welt?
Das liegt auf der Hand. Jeder, der mal hier war, wird das unterschreiben. Also Lauscha ist landschaftlich wunderschön. Hier sind Häuser, die unmöglich individuell gebaut wurden. Selbst die Landschaft ist irgendwie das ganze Tal, dass da jemand auf die Idee gekommen ist, dort Häuser hinzubauen, ist auch so ein bisschen unmöglich, weil es einfach so ein schöner Fleck ist, der eigentlich für Stadtplanung völlig ungeeignet ist. Aber das macht Lauscha so schön. Es schlängelt sich über Berg und Tal und ja, die Leute hier sind sehr offen und gesellig. Also das, ja, die meisten zumindest.
Nun, diejenigen, die dich hören oder sehen wollen, die können gucken, wo eine Tourstation ist. Aber du bist auch regelmäßig beim MDR zu hören. Welche Sendung bzw. welches Format ist deins und wie hängt das zusammen? Bist du regelmäßig beim MDR als Moderator engagiert oder was ist diese Zusammenarbeit, was steckt dahinter?
Na, ich mache bei MDR Jump ab und zu so Radio-Comedy-Formate, das läuft dann einfach in der Morning-Show unregelmäßig, aber was die Tätigkeit beim MDR angeht, das ist quasi so, das läuft so nebenbei und das ist hauptsächlich bei MDR Jump über dieses Satireformat auf den Social Media Kanälen. Reiner Wahnsinn heißt das Format, wo wir dann immer einmal in der Woche halt so ein aktuelles gesellschaftliches, gesellschaftskritisches, satirisches Thema beleuchten. Nachwuchsmangel auf dem Dorf, Ärztemangel, Digitalisierung in Behörden, alles Mögliche, ne? Greifen wir da auf und da eben auch diese Aktion mit der WM, die wir nach Thüringen holen wollen. Das ist quasi immer so ein bisschen so eine satirische Reportage, sagen wir es mal so. Neulich haben wir da auch diese Aktion, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Aktion gemacht mit Harry Kane, wo ich dann versucht habe, als Talentscout ihn zur SG Lauscha Neuhaus zu lotsen. Die Unterschrift ist noch nicht gesetzt, also Stand jetzt hat es nicht funktioniert, aber das sind so Sachen, die wir uns da ausdenken für das Format bei MDR Jump auf den Social Media Kanälen, also bei Instagram und bei Facebook.
Schön, dass du es direkt ansprichst. Hast du die EM, also war das die einzigste Pressekonferenz oder hast du die EM auch weiter begleitet, irgendwie medial, oder war das tatsächlich nur dieser Fokus auf diese eine Pressekonferenz?
Ich habe mich tatsächlich nur in diese eine Pressekonferenz eingeschlichen. Das ja war dann auch, ich sag mal, mit unerwartetem Erfolg. Also wir waren ja dort, um das Video zu machen für unser Format. Dass das dann jetzt international in der Presse landet, hätten wir jetzt nicht vermutet. Also da waren dann alle auch sehr fröhlich drüber. Also sowohl der Verein als auch MDR Jump, als auch ich. Dass wir gesagt haben, jetzt ist das plötzlich in der britischen Sun auf dem Cover. Das war überhaupt das, also das fand ich am herrlichsten, dass sie da extra dieses Cover, dann war Harry Kane, das Trikot von der SG Lauscha Neuhaus, und die Schlagzeile war: Harry Kane lehnt Vertragsangebot ab, und unten in einer kleinen Zeile noch so als, das ist auch noch passiert, ah ja, und er hat auf die Kritik von Gary Lineker geantwortet, wo ich dann dachte, das ist schön, dass die eigentliche Nachricht dann unten hinrückt und unsere Aktion dann da oben ist, und das war ja weltweit in Medien, das war total krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das solche Kreise zieht, weil unser Ansehen war eigentlich nur, dass wir dieses Video machen und diese Aktion dort. Ist aber ja offensichtlich sehr gut gelaufen.
Aber natürlich bietet sich da die Frage an, hast du selbst Fußball gespielt, beziehungsweise wem gehört denn dein Fußballherz?
Na, mein Fußballherz gehört natürlich der SG Lauscher Neuhaus. Das ist vollkommen klar, aber auch Borussia Dortmund. Also ich bin BVB-Fan, bin da auch, wenn es zeitlich mal passt und man Tickets bekommt, was ja immer nicht so einfach ist, immer mal im Stadion. Genau, bei der SG bekommt man leichter Tickets, da bin ich auch immer mal im Stadion. Und ja, da ist mein Fußballherz, genau. Fußball selber gespielt habe ich nie tatsächlich. Also ja, die Anzahl an Fußballaktionen, die ich hier im Sommer quasi mit MDR Jump gestartet habe und starte, die übersteigt meinen eigentlichen Fußballverstand um weites. Von daher muss ich mich da über die satirische Richtung an die Geschichte annähern und kann da nicht als erfahrener Spieler mitreden.
Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass die BSG Chemie Lauscher bzw. ihr Vorgängerverein, also der Vorgänger des heutigen Vereins, eine spannende Geschichte innerhalb des FDGB-Pokals erlebt hat. Mehr dazu lest ihr im Buch Fußballheimat Thüringen. Dir werde ich natürlich ein Exemplar zuschicken.
Damit oh, das würde mich freuen, so ein bisschen, weil ich kenne die Geschichte nur oberflächlich.
Die BSG Chemie Lauscher war der erste Pokalsieger in dem Vorgänger des FDGB-Pokals. Das gab einen DS-Pokal und war dort sehr erfolgreich. Und dann im weiteren Verlauf des FDGB-Pokals gab es dann mal mit der SV Steinach einen großen Streit über Spielerwechsel. Und so hat die BSG Chemie Lauscher ihren Pokalauftritt aus Protest abgesagt. All das sind Dinge, wo der Lauscher Fußball auffällig war. Sowohl im Positiven, als dass man als erstes Mal den Pokal gewonnen hat, als auch im Zweiten, dass man aus Protest am FDGB-Pokal nicht teilgenommen hat. Und das sind schon Besonderheiten. Der Ground liegt natürlich auch ganz fantastisch. Du hast ja schon den wunderbaren Ort angesprochen. Also ich empfehle jeden da zur SG Lauscher einmal zu Ground hoppen und sich diesen Ground anzuschauen. Ist auf jeden Fall ganz wunderbar. Und aktuell ist man, glaube ich, aufgestiegen, richtig?
Jetzt aufgestiegen in die Landesklasse, genau. Zum ersten Mal, soweit ich weiß, in der SG-Geschichte in der Landesklasse. Und ja, haben auch einen sehr frischen, jungen Kader, die da wirklich auch jetzt die vergangene Saison sehr, sehr, sehr gut gespielt haben und da, wo man sich jetzt auch einiges erhofft für die Landesklasse. Also genau, werden sicherlich gute Spiele. Vor allem da sind jetzt auch wieder die Derbys hier in der Region, die großen Derbys mit dabei, mit Sonneberg, die ja, soweit ich weiß, abgestiegen sind, ne, oder letztes Jahr schon abgestiegen sind und jetzt quasi in der Landesklasse wieder sind und der SV 08 Steinach halt auch. Steinach und Lauscher, das ist, sind Nachbarorte, das ist, da freut man sich auf spannende Derbys auch auf dem Platz.
Das würde ich nochmal raussuchen, wann die stattfinden, weil das ist für jeden Groundhopper auf jeden Fall ein Pflichtspiel, dieses Derby. Das packe ich dann nochmal in die Sendungsnotizen. Letzter Punkt, wer dich hören will, kann das auch in Form eines Podcasts, die Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Also ganz wunderbar, es gibt zwei Episoden, wo ihr euch mit Fußballern und einmal mit Sportfunktionären auseinandergesetzt habt. Die Geschichte von Wolfgang Holst, dem ehemaligen Hertha-Präsidenten, die kannte ich tatsächlich überhaupt noch nicht. Die habe ich durch euren Podcast erfahren. Vielleicht ganz kurz, die beiden Episoden können sich ja die Hörerinnen und Hörer nachhören. Aber was steckt hinter diesem Projekt?
Das ist eine Idee, die ist entstanden im Lockdown. Wir saßen da ja alle als Comedians zu Hause rum und konnten nicht auftreten in den harten Lockdowns, genau. Ich hatte zu der Zeit dankenswerterweise noch einen Nebenjob, der mich da aufgefangen hat. Aber natürlich konnte man nicht auf die Bühne in dem Moment. Und da haben wir gesagt, was kann man denn machen? Und da habe ich mit meinem Kollegen Quichotte, mit dem ich auch den Podcast mache, gesagt, ich hätte eine Idee für einen Instagram-Livestream. Da war mal eine ganz kurze Zeit, war mal Instagram Live so eine große Sache, wo das dann jeder mal gemacht hat, weil halt alle zu Hause gesessen haben und nichts los war. Und dann haben wir gesagt, wir machen damals haben wir das genannt, die Weltmeisterschaft der Verschwörungstheorien. Und jeder sucht sich drei Verschwörungstheorien raus und erzählt über die und am Ende sollen die Zuschauer entscheiden, wer die beste, sinnloseste, schwachsinnigste, lustigste Theorie dort hatte. Und dann haben wir gesagt, das steckt eigentlich mehr drin, da kann man einen Podcast draus machen. Und dann haben wir 2021 angefangen mit diesem Podcast, die Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Und ja, wir sind da, es ist ein bisschen unregelmäßig, also so jetzt im Moment einmal im Monat, wo wir da eben eine neue Rubrik rausbringen, ist aber zeitlos. Also man kann sich die komplett durchhören. Das ist wie ein Hörspiel, alle Folgen, weil das alles nichts Aktuelles ist, sondern halt wirklich verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel verrückte Herrscher, ne, Behörden, Irrsinn oder wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, Sportfunktionäre. Die Geschichte von Wolfgang Holst fand ich auch, ja, ich bin da drauf gestoßen, weil ich habe den irgendwo gesehen und habe den Nachruf gelesen und habe dann wirklich diesen mini kleinen Satz, wo auf seine NS-Vergangenheit hingewiesen wurde, die aber in dem Satz größer ist als der Satz selbst. Und dann ein bisschen, also wo ich glaube, der Satz war, den Zweiten Weltkrieg verbrachte Holst bei der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Und dann kam als nächster Satz, nach dem Zweiten Weltkrieg verdiente er sich sein Brot als Kabarettist in Paderborn. Und das fand ich schon so okay, wo ich dachte, so rein schon von der Bezeichnung der Organisation, bei der er da war, steckt da ein bisschen mehr drin, was man erzählen müsste, glaube ich. Und dann habe ich danach recherchiert und man findet nicht viel zu dieser NS-Vergangenheit tatsächlich, weil er da auch als Mitläufer eingestuft wurde. Das kann ja jetzt jeder finden, wie er möchte, wenn man sich anhört, welche Organisation das war. Aber genau, bei dem ist halt auch spannend, was der sonst so getrieben hat während der Bundesliga-Zeit, weil das eigentlich so ein bisschen, das war so ein früher Gianni Infantino. Also der hat machiavellistisch hat er gesagt, also es ist alles recht und billig, was in dem Fall dem Machterhalt von Hertha BSC oder dem Klassenerhalt von Hertha BSC dient, und hat dann da wirklich auch echt verrückte Aktionen und Sprüche rausgehauen.
Ich würde beide Sendungen und den Link zum Podcast auf jeden Fall in die Sendungsnotizen packen. Ist sehr, sehr hörenswert, ist ganz kurzweilig. Jeder präsentiert, glaube ich, immer so drei Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten. Gerade bei dem genau. Thema Fußball ist es eben sehr männlich, wer ja einmal im Prinzip immer wieder zeigt, was es so sowohl für Gangster im Fußball als auch im Funktionärswesen gibt. Und das ist sehr männlich geprägt und sehr, sehr hörenswert, ganz fantastisch. Allerletzte Frage, wenn 2034 die WM in Thüringen stattfindet, wo wirst du die schauen? Wo wirst du beruflich sein? Was denkst du 2034, wenn alles so läuft? Wo siehst du dich da persönlich?
Wenn die WM dann in Thüringen stattfindet, oder unabhängig davon. Also wenn die WM dann in Thüringen stattfindet, dann sehe ich mich dann natürlich im Martin-Luther-Stadion oder auf der Bernd-Schneider-Kampfbahn die WM verfolgen. Vielleicht lässt mich der Balkon-Ultra auch mit in seiner Balkonloge das Spiel schauen, das weiß ich nicht. Also das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wie alt bin ich 2034? Da bin ich 37 Jahre alt. Ja, naja, hoffentlich als Comedian unterwegs, quer durch Deutschland. Das mag ich sehr, das macht mir sehr viel Spaß und das will ich gerne weiter tun. Vielleicht gibt's bis dahin auch noch Fernsehen, vielleicht habe ich dann da auch eine Sendung oder sowas, weiß ich nicht. Wenn es noch Fernsehen gibt, wenn es noch vor den 3 linearen Fernsehzuschauern, die es dann 2034 noch gibt. Oder ich bin Fußballfunktionär, vielleicht findet die FIFA Gefallen an meinem Mindset und ich bin bis 2034 FIFA-Präsident, wer weiß.
All das werden wir in 10 Jahren sehen. Jonas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ganz herzlichen Dank, weil bei aller Satire steckt trotzdem dahinter, dass du Werbung für das Bundesland Thüringen machst und in einer sehr wunderbaren Art und Weise auch Kritik in der Art und Weise, wie hier die WM vergeben wird und was das nächste Ausrichterland 2034 sein könnte, übst. Das ist alles ganz wunderbar. Alle Link findet ihr in den Sendungsnotizen, sowohl zu seiner Internetseite als natürlich auch zur Petition, die ihr bitte mit unterzeichnet, um das zu unterstützen. Und die Bernd-Schneider-Kampfbahn, wer möchte da nicht einmal ein Fußballspiel sehen? Jonas, ganz, ganz herzlichen Dank. Eine fantastische Idee und vielen Dank, dass du uns die vorgestellt hast im Podcast.
Vielen Dank und danke für die Einladung. Die Politik ist schon ganz heiß auf die WM in Thüringen.
Ich würde mich freuen, als Ministerpräsident die Bewerbung von Thüringen für die nächste Fußballweltmeisterschaft abzugeben.
WM in Thüringen? Alles klar. Als Ministerpräsident würde ich das gerne eröffnen.
Ich würde mich freuen, die WM als Ministerpräsident zu eröffnen.
Thüringen bewirbt sich für die WM 2034. Macht mit und unterstützt unsere Bewerbung. Wir sind bereit. Fehlen nur noch 5 Milliarden Euro ungefähr.